Herzlich willkommen zum Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du monatlich spannende Interviews mit Gästen rund ums Mentaltraining, wo du sicherlich das ein oder andere Goldnugget für dich mitnehmen kannst.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts der Deutschen Mentaltrainerakademie. Wie immer haben wir natürlich einen spannenden Gast heute im virtuellen Studio und wir haben heute erstmals eine Sportart, man kann es eigentlich kaum glauben, weil sie ja doch recht populär ist, würde ich sagen, in Deutschland und auch eigentlich überall auf der Welt, aber die wir noch nicht da hatten. Aber jetzt erst einmal zu dem Gast, den ich da habe, und dann werdet ihr auch erfahren da draußen, wo dieser Gast sich denn überwiegend aufhält, in welchem Sport. Und da zum Thema Mentaltraining auch arbeitet. Mirko ist heute da. Herzlich willkommen, Mirko. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen lieben Dank, Tanja, für die Einladung. Freut mich, heute hier zu sein.
Uns freut es auch. Und du hast tatsächlich auch einen spannenden Sport im Gepäck. Und ich bin heute sehr gespannt, heute mit dir darüber zu quatschen und ein bisschen zu erfahren, wie es denn so ist, mit Mannschaften zu arbeiten insbesondere. Und ich würde direkt mal an dich übergeben. Erzähl uns doch mal, wer bist du, was machst du und in welchem Sport bist du unterwegs?
Ja, das mache ich gerne. Ja, ich bin der Mirko Morbitzer, bin mittlerweile 40 Jahre geworden. In diesem Jahr, wo komme ich her? Ganz klassisch habe ich in Frankfurt BWL studiert und bin hauptberuflich in der Medienbranche unterwegs, war lange Führungskraft im Marketing und Vertrieb und bin aktuell als Business Analyst unterwegs. Das hat mich aber nicht davon abgehalten, seit 23 Jahren im Fußball unterwegs zu sein. Wow. Als Trainer bzw. als Mentaltrainer die letzten 2 Jahre. Los ging es in der Jugend nach einer schweren Knieverletzung, wie das so klassisch ist, Kreuzband und Meniskus. Und mit der Empfehlung, mach doch was anderes. Und war dann bei vielen kleinen Vereinen, war dann auch Trainer im Auswahlwesen beim Hessischen Fußballverband und seit 2018 beim ersten FFC Frankfurt, respektive Eintracht Frankfurt, im Leistungsbereich vom Mädchenfußball unterwegs als Trainer und eben die letzten 2 Jahre als Mentaltrainer tatsächlich auch angestellt.
Ah, okay. Also auch wirklich als Mentaltrainer in einer Anstellung bei einem Verein. Das ist natürlich auch eine ganz gute Position, würde ich sagen, oder, Mirko?
Ja, richtig. Ich habe das große Glück gehabt, in den Jahren davor eine Mannschaft lange begleiten zu dürfen, von der U15 bis hoch in die U17. Zunächst als Cheftrainer, in der U17 als Co-Trainer, mit dem Ergebnis Deutsche Vizemeisterschaft. Wir hatten
Nicht so schlecht.
Zwischendrin auch viele Erfolge. Und es war eben nicht immer nur das Sportliche, sondern es waren eben auch das, was im Kopf passiert und was da passieren kann. Mhm. Und das hat den Vorstand auch einfach immer interessiert und haben das verfolgt und sind da ja wirklich sehr wissbegierig auch gewesen und hatten dann selber einen Vorschlag gemacht, weil ich eigentlich meinte, ach, ich würde gerne aufhören als Trainer und möchte gar nichts mehr machen. Ja. Ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Mentaltrainer zu arbeiten, und hatte damals gerade die B-Lizenz auch abgeschlossen hier bei der DMA, sodass das einfach wie die Faust aufs Auge gepasst hat. Und dann habe ich das auch bis zu diesem Sommer tatsächlich gemacht, bevor ich jetzt gesagt habe, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ich möchte gerne mich anders mal orientieren, ausprobieren und einfach mal raus aus dem Hamsterrad, das es ja letztlich ist, wenn man in einem Mannschaftssport unterwegs ist als Mentaltrainer.
Okay, ja, dazu hören wir, glaube ich, gleich noch ein bisschen mehr. Wir reden ein bisschen über deinen Job und was das alles auch so mit sich bringt, wenn man da unterwegs ist. Super spannend auch, dass es an dich auch herangetragen wurde. Also ich betone das extra nochmal so. Wenn ich das höre, denke ich so, ja, ist ja cool, so sollte es sein. Aber ich glaube, wir alle wissen, dass das nicht die Regel ist. Also, dass man als Mentaltrainer häufig immer noch so ein bisschen seinen Platz beweisen muss neben all den Trainern und das oft so als Zusatz noch verstanden wird, als Aufwand. Da ist jetzt noch jemand, der mit Aufgaben um die Ecke kommt und so weiter. Und wie schön, dass es dann in deinem Fall so war, dass du tatsächlich dafür dann angefragt wurdest, oder?
Ja, absolut. Das ist natürlich auch eine große Bestärkung des Ganzen gewesen, ja. Letztlich. Hat auch durchaus die eine oder andere Tür geöffnet, nicht bei allen Cheftrainer oder Trainern, das muss man auch immer sagen, auch Überzeugungskraft braucht man da auch, aber es hat natürlich einfach einen Rückenwind mitgegeben, dass da der Vorstand dahinter steht letztlich und das auch aktiv wünscht, dass die Spielerinnen eben mit mir arbeiten dann letztlich.
Ja, also auf jeden Fall ein gutes Umfeld, würde ich sagen. Ja, jetzt hast du schon gesagt, im Fußball bist du unterwegs und tatsächlich haben wir den Fußball noch nicht gehabt, wie auch immer das jetzt gekommen ist in all diesen Jahren, wo wir diesen Podcast schon produzieren. Deswegen freue ich mich, weil ich halt immer denke, so wenn ich mir zum Beispiel Fußball dann anschaue im Fernsehen oder auch live, da sind wirklich wahnsinnig viele verschiedene Menschen auf dem Platz. Und ich glaube, so ein Sack Flöhe hüten ist schon nicht so einfach. Und dann auch noch mental ist, glaube ich, nochmal eine besondere Herausforderung. Sag uns doch mal, was ist für dich das Besondere, also als Mentaltrainer in dieser Sportart zu arbeiten? Wirklich mit Fußballspielerinnen, Fußballspielern?
Ja, ich glaube, man muss diese Symbiose irgendwann mal erlebt haben. Also für mich gab es so, das war kurz vor Corona, da sind wir mit der U15, da kriege ich jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke. So ein Special Moment. Und man hat ja immer über viele Jahre als Fußballtrainer Dinge gemacht auch, eben im mentalen Bereich, die man sich angelesen hat und sie haben funktioniert. Und das war auch bei der U15 damals so, bei der Süddeutschen, das war der berühmte Flow, den man nennt. Er hat einfach mehr oder weniger über den ganzen Tag funktioniert und wir sind ungeschlagen süddeutscher Meister geworden. Das heißt, wir waren fast ein halbes Jahr ungeschlagen in der Halle. Und auch an diesem Tag, wenn die dabei waren, das, was man da spürt, das macht es aus, wenn am Ende wirklich ein Rädchen ins andere übergeht, jeder seinen Platz hat, jeder seine Stärken kennt, seine Schwächen kennt und das einfach zusammenkommt, das ist gigantisch einfach. Und das war wirklich so einer der vielen Special Moments, aber der besonderste wahrscheinlich im Endeffekt für mich auch, der mich dann zum Mentaltraining geführt hat, weil eine Woche später kam Corona nach Deutschland. Wir hätten eigentlich die deutsche Meisterschaft gehabt, waren auch sozusagen Titelfavorit letztlich und kriegen Mittwochabend nach dem letzten Punktspiel den Anruf vom DFB, sorry, Samstag, es findet nicht statt. Und Donnerstag war ganz Deutschland gesperrt.
Ach, krass. Ja.
Und dann sitzt du mit deinen Mannschaften oder mit deiner Mannschaft, fünfmal die Woche Training, Wochenende in Deutschland unterwegs, auf einmal daheim. Und keiner kann was machen. Damit umzugehen, das ist eine Niederlage, für die man nichts kann. Aber so von diesen Höhen in diese Tiefe in so einer kurzen Zeit, das war so ein Special Moment auch, was daraus nochmal entstanden ist, jetzt hinten raus, der den Großteil der Mannschaft am Ende bis zur deutschen Vizemeisterschaft bei der U17 geführt hat. Ich wollte es nicht missen.
Wenn du es so erzählst, ich meine, jeder kann sich, glaube ich, an diesen Moment erinnern, als er dann das erste Mal gehört hat, so jetzt geht hier nichts mehr. Und wenn ich mir vorstelle, gerade auch, wir sprechen ja auch viel über, ich habe neulich noch einen ehemaligen Eishockey-Profi interviewt, so was macht man eigentlich, wenn einem auf einmal alles so weggenommen wird? Also wenn du als Sportler immer gewöhnt bist in Aktion mit den anderen Leuten, es ist immer alles strukturiert, man hat immer ein Feedback und auf einmal ist alles weg. Das ist ja wirklich, es ist natürlich auch eine große Chance. Also wenn ich dir zuhöre, höre ich raus, das war auf jeden Fall so eine Initialzündung für alles, was dann kam.
Ja, absolut. Also vorher schon der Moment, aber das Unbewusste letztlich, wir haben da ja auch schon viel gemacht, Handlungspläne. Ich bin ein großer Fan dafür, man muss gut strukturiert sein. Und das mit den Mannschaften erarbeitet, wie gehe ich mit Plan B um in kritischen Situationen? Wo habe ich meine Rolle, wie bereite ich mich vor? Also was mache ich während Pausengestattung? Immer wieder gemacht, aber faktisch ohne es bewusst anleiten zu können. Und so bin ich ja während Corona zur DMA gekommen und habe ja da dann meine Ausbildung gemacht. Und mittlerweile weiß ich, was ich tue. Damals wusste ich es auch, aber ich kann es jetzt bewusst anwenden. Danke.
Super, endlich.
Ja, nein, dem Kern. Aber es ist ja, zurück kurz zum Thema Corona, ist ja wie eine Verletzung. Ein Sportler wird auf einmal komplett rausgerissen aus dem Thema, plus ein bestehendes Mannschaftsgefüge. Und auch da hilft nur Gemeinschaft. Also wir waren in Hessen einer der ersten Vereine, zumindest wurde uns das vom HV gespiegelt, da wurde ich auch dazu interviewt, die dann Cybertraining angeboten haben. Wir haben uns dreimal die Woche online getroffen. Wir haben miteinander gequatscht, gelacht, Spiele gemacht, trainiert digital. Mhm. Und das haben wir wirklich über die Zeit durchgezogen. Mhm. Hat natürlich den Sport nicht ersetzt. Ja. Aber lustige Anekdote, ein Papa ist da mit seinem Kind und mit seiner Spielerin bei sich im Ort auf den Sportplatz gefahren. Es gab kein Flutlicht. Er hat mit drei Autos den Sportplatz ausgeleuchtet, damit sie dort trainieren konnte. So, so verrückt war das, ne? Und alles so halb illegal natürlich. Man hätte ja nicht rausgedurft, aber
Grüße gehen so. Raus.
Grüße gehen raus, genau. Ist verjährt, hoffe ich. Aber nein, also und das, wir konnten diesen Kern erhalten und das war das Schöne und mussten das dann nicht wieder neu aufbauen, wie eben bei ganz, ganz vielen anderen, was in der Zeit natürlich dann auch zu Themen führte. Wir haben an Selbstbildern gearbeitet und alles das, was man ja auch gut digital, ehrlicherweise im Mentaltraining ja machen kann, der im Sport auch nochmal.
Ja, okay. Ja. Finde ich nochmal wirklich eine ganz besondere, einen ganz besonderen, wie soll ich sagen, Nutzen ist das falsche Wort, aber im Zusammenhang mit Corona oder mit dieser Zeit, die sehr besonders war, habe ich jetzt auch noch nicht so gehabt. Also, dass ich jemanden aus dem Mentaltraining habe, der sagt, ja, genau, das war quasi dann wirklich so der, sag mal, der Schlüsselmoment, wo dann einfach auch vieles entstanden ist. Wie schön, das auch in diesem positiven Kontext dann zu hören. Jetzt würde mich natürlich interessieren, und ich glaube auch die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wie man denn mit einer Mannschaft arbeitet. Also wie sieht deine Arbeit aus? Wie sieht dein Alltag aus?
Ja, mein Alltag hat so ausgesehen bis zum Sommer. Letztlich, gerade in der Vorbereitung bietet sich das immer an, mit dem ganzen Team zu arbeiten. Das heißt, wir sind im Bereich Team Spirit hineingegangen, ganz klassisch. Mhm. Was ich da immer gerne gemacht habe, ist mit einer Wertepyramide zu arbeiten. Wir haben ja verschiedenste Faktoren wie Selbstdisziplin, Liebe und alles das sind ja verschiedene Begrifflichkeiten, die all dem Erfolg unterzuordnen sind, um erfolgreich zu werden. Mhm. Und das haben wir mit der Mannschaft dann in einem Workshop immer zusammen erarbeitet und die Spielerinnen mussten sich selber also diese Pyramide erbauen. Mhm. Und das war immer die Grundlage dann auch für das Motto und für die eigenen Teamregeln zum Beispiel. Und da passiert ganz, ganz viel, weil man sich öffnet. Man gerade definiere mal Liebe als 14, 15, 16-Jähriger und im Kontext mit Team vor allem zusammen. Sorgt immer viel, viel Lacher, was auch immer gut ist. Zusammen lachen ist ja auch sehr
förderlich. Befreit ja auch, ja.
Aber es macht etwas, weil man sich einfach persönlich relativ schnell kennenlernt auf einer gewissen Ebene und das die Grundlage ist am Ende einfach auch für ein Team letztlich. Ne? Verlassen aufeinander, Vertrauen miteinander, Geheimnisse miteinander zum Beispiel auch haben, gewisse Themen. Und darauf aufbauend dann eben Team-Motto, Team-Ziele, die man mit einem Team ja auch gut erarbeiten kann, die nicht heißen sollte, wir werden deutscher Meister. Kann sein, aber im Zweifel gibt es andere. Und dann eben auch nochmal über Team-Challenges und Spiele letztlich. Also gerade miteinander Dinge erleben lassen und das aktiv auch in das Training einbauen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Das, was du anfangs auch sagst, nicht, dass der Trainer sagt, alles on top, on top, on top, sondern das zusammenbringen, sich abstimmen und das wirklich dann auch Step by Step zusammen einfließen lassen. Mhm. Das ist so der eine Baustein. Was habe ich während der Saison gemacht? Ich habe 4 Mannschaften betreut. Das ist relativ viel. Und ich war einmal die Woche mit jeder Mannschaft auf dem Platz. Das heißt, da war ich im Teamtraining drin. Ich habe dann immer Kleingruppen bekommen, habe dort immer in Zweier-, Dreiergruppen gearbeitet. Und meistens im Prognosebereich sportartspezifisch, sportartunspezifisch. So, das ist, kann mich immer super arbeiten. Warum? Ich lerne Umgang mit Niederlagen, Selbsteinschätzung. Da kriege ich relativ viel aus dem Mentaltraining erstmal aufgezeigt und abgebildet. Mhm. Und dann habe ich einmal die Woche auch Einzelcoachings angeboten, wo dann die Spielerinnen auch mit mir gearbeitet haben in einzelnen Bereichen und dann wirklich auch sehr, wirklich sehr fokussiert.
Jetzt kenne ich natürlich viele Begrifflichkeiten, die du genannt hast und würde jetzt mal einen rauspicken, den wir vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal erklären. Prognosetraining. Was genau ist das, Mirko?
Ja, Was ist Prognosetraining? Im Endeffekt geht es ja darum, dass sich ein Sportler optimalerweise selber ganz gut einschätzen können sollte, was er kann und was er eben nicht kann. Und es gibt einmal sportartspezifische Prognosetraining. Das passiert ganz einfach auf dem Fußballplatz. Da kann man ganz einfache Übungen machen, wie du hast 3 Versuche, den Ball von der Eckfahne direkt ins Tor zu bringen. Oder treffe ein Tor, Minitor aus 25 Metern. Was glaubst du, wie viel von deinen 3 Versuchen wirst du erfolgreich sein? Ja. Oder 5 Versuche? Mhm. Oder ich arbeite gerne mit Blazepots. Die sind mega. Da hat man ganz visuelle Anreize noch mit drin, kognitives Training und sage, okay, wie viele Treffer wirst du in 60 Sekunden erlangen? Mhm. Und Tripling, dann mit Ball touchen. Und dadurch wird der Sportler natürlich eben einfach in seinem Bereich natürlich voll motiviert. Zum einen, er powert sich voll aus, das ist immer so in diesen Themen, stellt aber relativ schnell fest, die meisten sagen am Anfang 3 von 3 und dann sind es 0 von 3. Und dann beginnt ja die Arbeit. Okay, was hat denn dazu geführt? Also Selbstüberschätzung? War es die Technik? War es die Taktik? Der Platz? Es gibt ja ganz, ganz viele Bereiche letztlich. Und so, das ist so dann immer der Ansatz dann, hast du wirklich ein Thema? Dann lass uns doch mal dazu auch austauschen. Dann gehen wir auch ins Einzelcoaching oder Training, eher gesagt. Respektive eben, okay, bald eine Tagesform, wie auch immer. Und das Begleitende. Ja, und dann gibt es noch das Unspezifische. Da kannst du rausgehen aus der Sportart. Und das ist ja auch das Schöne. Ein Sportler kann ja mit Technik relativ viel abdecken. Und wenn ich jetzt einen Fallstab quer nehme, ist ein mega schönes Tool letztlich, die Übung, die Michael Traxel Gedächtnisübung nenne ich sie mittlerweile.
Er wird sich freuen, das zu hören.
Den Fallstab quer. Weil da weiß der Sportler nicht, was auf ihn zukommt und muss nochmal ganz anders damit umgehen letztlich und kann sich nicht hinter einer Technik verstecken. Es sei denn, er hat das 2-3 Mal gemacht natürlich.
Okay.
Genau.
Also kann ich total folgen. Ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch da draußen. Weil es ist ja immer so der Klassiker, ne? Man sagt, erkläre eine Sache und dann tauchen wieder ganz viele neue auf. Blazepots sind diese Dinger, die so leuchten, ne? Die man quasi bedienen muss, wie sie gerade leuchten. Also das
genau,
kann man
richtig.
Da gibt es ganz viele wunderbare Funktionen mit Apps und so kann man da arbeiten. Also wirklich nur sehr verkürzt dargestellt. Und man kann unfassbar viel cooles Zeug damit machen, gerade im mentalen Training. Ja. Und die Michael Draxler Gedächtnisübung, die kannst du vielleicht einmal auch ganz kurz erklären, weil das kann man tatsächlich auch gut zu Hause nachmachen, da braucht man keine Fußballmannschaft für.
Genau, im Endeffekt reicht ein abgesägter Besenstiel, ganz einfach. Und dann nimmt man den als Trainer zwischen beide Hände, eben quer, deswegen Fallstab quer. Und der Sportler steht am Gegenüber und hat die Aufgabe von oben, die Hand ist über dem Fallstab, eben den Stab zu fangen. Und dann hat man 10 Versuche, man kann auch 15 machen, 10 bieten sich an. Der Sportler muss tippen oder schätzen, wie viel er eben von denen fängt. Und ja, dann geht der Versuch eben auch schon los, erstmal ganz verkürzt dargestellt. Und es ist immer wieder sehr, sehr spannend, was da mit einem Sportler passiert. Wenn er mal, die meisten fangen mit 7 bis 8 an, die eher selbstbewussteren. Was dann passiert, wenn wir bei Versuch 3 sind und es hat schon 3 Mal auf dem Boden gescheppert. Gerade das Scheppern, das ist so schön. Da muss er den Stab selber noch aufheben. Ja. Das macht mit einem Sportler ganz, ganz viel. Und da lernt man ihn innerhalb von 5 Minuten so gut kennen, ehrlicherweise, in seiner Verhaltensweise, wie er auch tickt. Und das ist Gold wert, auch als Mentaltrainer. Kann ich jedem nur empfehlen. Eine einfache, aber sehr effektive Übung.
Ja, schön. Danke, dass du es nochmal beschrieben hast, weil ich glaube, das ist echt was, das kann man super zu Hause auch einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, es ist wirklich spannend, weil ich denke, dass die meisten sich erstmal überschätzen werden und dann doch sehr überrascht sind über das Ergebnis. Aber was genau tust du dann als Mentaltrainer, damit dieses Ergebnis besser wird? Also wie kann ich mir das dann vorstellen? Weil jetzt bin ich dann als Spielerin in dieser Situation, dass ich merke, habe ich gedacht 8 und am Ende hat es 1 Mal nur funktioniert. Und ich würde ja gerne zu den 8 oder sogar zu den 10 Malen kommen. Was ist dann genau dein Trick als Mentaltrainer?
Naja, einen richtigen Trick gibt es nicht und am Ende ist es hochindividuell. Das ist wirklich wieder, jetzt sind wir wirklich klientenzentriert unterwegs einfach. Da muss man schauen. Bei ganz vielen ist das Thema Druck einfach ein Riesenthema und auch das ist ein Druck für einen Sportler, der augenscheinlich von ihnen ja gar nicht so groß ist, aber oftmals das Thema ist. Und ja, man kann natürlich ganz, ganz viele Themen machen. Positives Selbstgespräch. Wir können über das Thema Atmung ganz, ganz viel arbeiten. Mhm. Wie kann ich mich konzentrieren und eben auch fokussieren? Das sind ja eben auch Themen. Und das versuchen wir dann eben im Coaching herauszuarbeiten, an was es wirklich liegt letztlich bei ihm und was ihm auch hilft, weil der Blumenstrauß ist riesig. Und ich mache es dann mittlerweile auch so und meistens am Anfang, ich sage, du, ich habe die 3-4 Übungen mitgebracht, ich habe noch ganz, ganz viele andere in meinem Koffer. Ich erkläre dir mal kurz und dann entscheid doch du, was du glaubst, was dir helfen könnte und dann probieren wir es aus. Und das Entscheidende ist ja nicht eben diese 60 Minuten, die die Sportlerin oder Klientin da mit mir arbeitet, sondern das, was bis zum nächsten Termin passiert. Und das ist ja die Herausforderung, eben das dann auch auszuprobieren, einzubauen in den Wettkampf. Denn mein Lieblingsspruch als Trainer ist immer Trainingsernst gleich Wettkampfspaß. Ja. Und nur wenn ich so trainiere, wie mein Wettkampf ist, werde ich am Ende es auch auf die Platte bringen oder eben auf den Fußballplatz. Mhm. Und ja, eben daran zu gehen. Also es gibt noch ganz, ganz viele andere Themen. Wir können meditieren, ist natürlich eben schwieriger in dem Fall. Wir können uns mal aus der Situation herausbringen. Also ich empfehle auch, geh mal 10 Schritte, geh mal 5 Schritte, lauf einmal im Kreis, stell dich neu auf, sortiere dich neu über Handlungspläne bis hin zum mentalen Techniktraining, wobei ich das, wenn nur außerhalb der Saison mache oder in der Verletzungsphase, weil da einfach zu viel passiert. Und ich möchte am Sportler da keine Steine in den Weg legen.
Okay. Ja, vielen Dank. Also genau, ich frage natürlich deshalb, weil das natürlich immer genau der Schlüssel dann ist, ne? Also wir haben natürlich dann solche Methoden, um aufzuzeigen, dass es da vielleicht eine Lücke gibt, also beziehungsweise Potenzial, wie man immer auch positiv sagt. Aber dann ist natürlich auch spannend, wie komme ich denn jetzt eigentlich dahin? Und dafür ist das mentale Training auch gut. Jetzt hast du schon viel berichtet aus deiner Arbeit als Mentaltrainer für die Mannschaft, wo dein Training quasi regulär mit eingebunden ist. Kommen Spielerinnen und Spieler auch zu dir und fragen individuell? Und wenn ja, mit was kommen die zu dir?
Ja, also das ergibt sich eigentlich immer genau aus diesen Mannschaftscoachings dann, dass ihnen da eben Dinge auch auffallen. Jetzt mag man sagen, sind vielleicht Spielerinnen manchmal ein bisschen reflektierter als Jungs in dem Alter, die da auch mehr drüber nachdenken. Okay. Ja. Und die konnten sich bei mir eben einbuchen oder mir auch eben schreiben, ich habe das und das Thema. Und das haben sie auch wirklich regelmäßig gemacht. Also ich habe eigentlich tendenziell hätten wir in Frankfurt auch jederzeit einen zweiten Mentaltrainer anstellen können, rein von dem Bedarf her. Das sind ja in Summe rund 100 Spielerinnen gewesen über die Mannschaften. Und ich habe da in der Woche locker 5 Einzelcoachings gemacht, die dann teilweise in Präsenz waren, teilweise auch digital. Und trotzdem kannst du gar nicht mit allen regelmäßig arbeiten. Und mit was für Themen kommen sie? Druck? Ja. Druck mit dem Namen Eintracht Frankfurt, also alles neu natürlich, Umstellung. Ja. Druck, ich spiele es beim größten Verein in Hessen eben, für Mädchenfußball auch oder Frauenfußball natürlich. Wir sind ja gerade auch recht gut dabei. Was haben wir aber noch für Themen? Manchmal auch das Thema eben, ich traue mir zu wenig zu. Also genau das Gegenteil. Also man ist eher verängstigt. Und man fehlt dieses Selbstbild, dieses Selbstvertrauen letztlich auch für sich selbst. Bis hin zu anderen Fällen tatsächlich auch, ja, meine Eltern wollen, dass ich hier bin. Auch diese Fälle gab es schon. Und ehrlicherweise haben auch Mentaltrainings damit mal geendet, dass eine Sportlerin über kurz oder lang dann doch ihren Sport an den Nagel gehangen hat und eine andere Sportart gemacht hat, weil sie sagt, das macht mir mehr Spaß. Das ist eigentlich das, was ich will.
Okay.
Und auch das ist ein gutes Ergebnis für den Menschen am Ende, denn er muss sich ja wohlfühlen.
Ja, definitiv. Hast du dann auch viel Elternarbeit oder ist das eher Beiwerk, sag ich mal?
eher Beiwerk und eigentlich das, was mich gerade umtreibt, wie man das Mentaltraining auch sowohl mehr zu den Trainern als auch zu den Eltern bekommt. Nicht das Doing, sondern ein Verständnis dafür, was in den Menschen passiert, ja, auch in den Kindern und Jugendlichen.
Ja.
Ich meine, in den 23 Jahren habe ich vorzugsweise mit den Altersklassen 12 bis 19 gearbeitet und möchte nicht wissen, wie viele Jugendliche ich dort begleiten durfte.
Ja.
Und würde mir schon anmaßen, so ein bisschen Ahnung davon zu haben.
Vielleicht. Nur vielleicht.
Und überlege halt eben auch hier die Aufforderung vielleicht in die Runde, kleiner Werbeblock, wenn da jemand auch einen Ansatz hat, wie man das wirklich Richtung Trainer und Eltern wirklich noch treiben kann, dann lasst uns bitte in Kontakt treten, weil ich glaube, das ist einfach wichtig. Da passiert so viel im Menschen. Aber zurück zu deiner Frage, nein, warum? Ich hatte zwei schlechte Coachings in Anführungszeichen und der Grund war immer, meine Eltern wollten, dass ich hierher komme ins Mentaltraining, weil sie glauben, wenn ich das mache, werde ich eine Bundesligaspielerin. Und ich bin dazu übergegangen, ich rede natürlich mit den Eltern, alles in Ordnung, aber nicht über das, was wir mit der Spielerin machen. Sie dürfen sich auch bei den ersten ein, zwei Coachings mit reinsetzen oder Trainings, ich will auch vertrauensbildend. Sie sollen auch gerne sehen, was ich da mache, dass es kein Hokuspokus ist.
Ja.
Aber ich habe festgestellt, dann ist die Spielerin meistens nicht offen oder nicht so offen, wie wenn die Eltern eben nicht dabei sind.
Ja.
Oder wenn es um Terminvereinbarung geht. Die Spielerinnen sollen mir schreiben, die Klienten. Die Eltern stellen meistens den ersten Kontakt her und wollen dann alles regeln. Dann sage ich, danke. Es gibt doch mal bitte deiner Tochter die Nummer und lass sie anrufen und mir schreiben zumindest. Weil das ist ja der erste Punkt.
Ja,
sie möchte ja etwas. Und von daher ist halt mein Hauptfokus wirklich bei der Spielerin. Und ich nehme natürlich die Eltern mit. Das gehört dazu. Aber es geht am Ende um die Spielerin.
Okay. Ja, ich finde es wahnsinnig spannend. Wir haben ja auch schon ein Vorgespräch geführt und als du nochmal so gesagt hast, deine Zielgruppe 12 bis 19, ne? Da deckst du natürlich auch so alles ab, was dann nochmal so passiert in der Jugend. Das ist natürlich wirklich wahnsinnig spannend, diese Schritte dann da auch mitzubekommen. Und ich glaube auch gerade mental und gerade auch Thema Eltern, Thema Druck. Freunde, Freizeit, ne, gerade auch wenn man jetzt für einen erfolgreichen Verein spielt, das ist ja auch wahnsinnig zeitintensiv. Also da ist ja auch, sag mal, eine Achterbahn der Gefühle bei den Spielerinnen, denke ich mal, auf dem Tagesplan.
Absolut. Das Thema Zeit, also gerade das auch wieder das Thema Projektmanagement, Zeitmanagement. Bin ja auch Business- und Management-Coach, von daher kann ich da auch dann nochmal diese beiden Welten an vielen Punkten gut verknüpfen, ehrlicherweise, was ja das Mentaltraining so gar nicht abdeckt erstmal. Aber am Ende geht es darum, Schwerpunkte setzen und dann einfach auch sich Zeit nehmen für Erholung. Also das höre ich ja von ganz vielen, wenn ich sage, ein Tag Erholung. Das darf sein. Und da ist immer Entsetzen im Gesicht. Und mach was mit Freunden, mach was mit deinen Eltern. Chill einfach mal und guck mal 2 Stunden Netflix, weil du Lust hast. Und das müssen viele lernen, der jungen Leute, ehrlicherweise. Auch wirklich rauszukommen aus diesem Hamsterrad. Raus aus diesem Gedanken des Perfektionismus, möchte ich das mal nennen.
Und ich glaube, also ich denke, das kannst du bestätigen, weil du hast jetzt auch schon gesagt, häufiges Thema ist auch das Thema Druck, dass Social Media zum Beispiel auch eine Rolle spielt, gerade wenn ich andere Spielerinnen dann ja auch immer betrachten kann, gucken kann, was machen die so, wie oft trainieren die, wie erfolgreich sind die gerade wieder. Spielt das eine Rolle bei deinen Mädels?
Ja, auf gewisse Art und Weise schon. Es sorgt natürlich genau dafür, dass ich mich selber auch als Marke schon anfange, früh darzustellen. Erstmal stehe ich schon im Mittelpunkt. Ich stehe irgendwo auf der Webseite von Eintracht Frankfurt. Ich erscheine in irgendwelchen Social-Media-Kanälen von Eintracht Frankfurt auf ihrem Bild. In der Schule bin ich, hat das Thema letztens mit einer Spielerin, die U-Nationalspielerin ist, auch mit der Schule, wo ja ganz anders drauf geschaut wird nochmal. Und das ist absolut ein Thema. Mhm. Ja. Ich glaube aber, vielleicht weil es Spielerinnen sind, dass die meisten doch sehr reflektiert zum Glück damit umgehen. oder auch frühzeitig natürlich einfach, und das macht Eintracht Frankfurt da auch dann tatsächlich schon ganz gut, mal so eine Aufklärung macht, so eine Social-Media-Aufklärung eben letztlich, genauso wie auch Ernährung. Es gibt einfach so Grundthemen, wo man Empfehlungen ausspricht. Ja. Und um das auch so ein bisschen zu entspannen, das Thema, denn das ist meistens ist der Druck hausgemacht. Entschuldigung.
Ja, ist es. Also, und das, was ich höre, ist, dass das alles, dass das sehr ganzheitlich alles betrachtet und angegangen wird. Und das ist natürlich dann schön, wenn du als Mentaltrainer einfach Teil dieses Ganzen bist und zum Beispiel auch nicht alles auf deinen Schultern lastet. Weil ich sag mal, der Mentaltrainer kann schon eine ganze Menge, aber der muss jetzt auch nicht alles lösen. Also,
das stimmt. Ja.
Von daher.
Hat sich da zum Glück in den letzten Jahren auch viel getan im Frauen- und Mädchenfußball, ehrlicherweise. Also es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich jetzt sage, im ersten Jahr waren wir ein Cheftrainer, ein Co-Trainerin und hatten noch einen Athletiktrainer, einen Torwarttrainer, die einmal die Woche da waren. Und mittlerweile ist der Staff einfach auch für alle U-Teams deutlich größer. Also man merkt auch dort, dass man sich deutlich besser und professioneller aufstellt und dadurch einfach auch den Spielerinnen mehr Möglichkeiten gibt, eben auch dann individueller behandelt zu werden letztlich.
Ja, Gott sei Dank. Also freut mich auch zu hören, dass es da eine Entwicklung gibt. Also das, ich denke, das kann ja nur gut sein und es ist vor allen Dingen auch aus mentaler Sicht wichtig, dass man gut betreut wird. So, nimm uns mal mit in die Praxis so. Ich meine, du bist jetzt schon 23 Jahre, hast du gesagt, bist du insgesamt im Fußball unterwegs, da ist ja schon eine Menge passiert. Und ich sag mal, in deiner Zeit als Mentaltrainer, gibt es da irgendwelche besonderen Highlights, an die du gerne zurückdenkst, wo du sagst, boah, da hat irgendwie eine Methode total super funktioniert oder da hat mich was total überrascht oder irgendwas, wo du dich dran erinnerst?
Ja, es sind so viele Kleinigkeiten. Also man vergisst, du hast mir die Frage im Vorgespräch auch gestellt, bereite dich mal darauf vor und überlege mal. Und ich habe das gemacht und ich will ja gar nicht so was Wirkliches herausheben. Also als Methode tatsächlich das Thema Selbstbild und Fallstab quer. Das sind so die beiden Methoden, mit denen man einen super Einstieg bekommt, eben vor allem auf die spielerische Weise und auch das Herangehen an das Thema Selbstbild und Selbstwahrnehmung der Sportlerin auf eine sehr, jugendliche Art, würde ich mal formulieren, eine spielerische Art und eben. Und von den Erfolgen her, ich habe eine Klientin gehabt, mit der habe ich in der U15 gestartet und die läuft jetzt im Frauenbereich als Spielerin auf dem Feld auf und ist mittlerweile U-Nationalspielerin. Und da hat das Mentaltraining auf jeden Fall geholfen, hinten raus mit vielen Themen umzugehen. Und das war auch ein Prozess. Auch ein Beispiel. Genauso aber ist für mich auch ein Beispiel, wenn eine Spielerin einfach ein Riesenthema hat und erkannt hat, das ist es eben nicht bei Eintracht Frankfurt für mich. Ich suche mir etwas, wo ich glücklich und zufrieden mit meinem Sport bin und spiele lieber nur in der Hessenliga letztlich oder weiter unten, aber kann mich da eben aufgehen in dem, was ich mache. Ja. Deswegen möchte ich da jetzt gar nicht so einzelne Großsituationen herausholen, außer vielleicht, wie gesagt, aber es war vor der Zeit des Mentaltrainers, da war ich ja Mannschaftstrainer noch, die Symbiose, diesen Flow während der Süddeutschen Meisterschaft letztlich.
Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem eindrucksvollen Ereignis.
Vielleicht eine dritte Methode, die mich selber überrascht hat, ich nenne es mal, kein Lehrbuch gefunden, die aber hervorragend funktioniert hat, vor allen großen Events. Und zwar habe ich von allen Spielerinnen ein Bild auf ein DIN A4 gedruckt, letztlich, das ist das Mannschaft, das Einzelbild. Und dann hatte jede Spielerin am Vorabend des großen Turniers, bei der Süddeutschen haben wir das gemacht, auf die Zettel der anderen Spielerin Wünsche zu schreiben, Stärken, was ihr an der anderen Spielerin gefällt.
Ah, cool, ja.
Und das war, da hatte jedes Spiel am Ende was Hochindividuelles letztlich und mit Wünschen, Stärken und mach das so. Und das kam unheimlich gut an. Das kann ich wirklich jedem Trainer draußen auch mal empfehlen, auszuprobieren.
Ja.
Und das haben einige heute noch und schauen sich das an, wenn es ihnen mal nicht gut geht. Ja, cool. Und das auch mittlerweile, keine Ahnung, was haben wir, 24, 4 Jahre später.
Ja. Ja, schöne Methode. Kenne ich aus anderen Bereichen auch, in der Arbeit auch mit Jugendlichen vor allen Dingen. Kann aber auch sagen, das kann man auch mit Erwachsenen sogar noch machen, weil jeder freut sich darüber und das bestärkt natürlich unheimlich. Ja. Ne? Jetzt hast du schon öfter die Methode des Selbstbilds genannt. Vielleicht, es tut mir leid, Mirko, ich nötige dich heute, Dinge zu erklären, die uns beiden irgendwie klar sind, aber wir haben natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt vielleicht dich fragen, Selbstbild, okay, ist das, was ich für eine Idee von mir habe, stelle ich mich vor den Spiegel, was genau passiert da genau, was ist das, was ist die Magie des Selbstbilds im mentalen Training?
Ja, im Endeffekt ist die Magie des Selbstbilds, das klassische Selbstbild, was man gut erstellen kann, ist auf Basis eines Vorbildes letztlich, dass ich als Klientin oder Klient eben die Stärken meines Vorbildes eben auf Papier bringe und dort natürlich auch den Namen immer davor setze. Und wenn ich das Selbstbild dann geschrieben habe für mein Vorbild, am Ende den Namen durchstreiche und meinen eigenen hinsetze. Ich bin stark im 1 gegen 1. Ich bin stark im Freistoßschießen. Ich bin stark in diesen Themen. Und dieser Aha-Effekt, wenn der Sportler dann auf einmal merkt und wir gehen das dann zusammen durch und sie stellt fest, ja stimmt, das bin ich ja. Diese Projizierung von dem Vorbild auf sich selbst letztlich, das ist auch eine gewisse Magie, die da letztlich passiert bei der Sportlerin. Und ja, dann geht es weiter, wenn wir das haben, dass sie das eben auch, ich sage immer mal, nicht auswendig lernen, ist das falsche Wort, sie soll es lebendig leben, das Ganze, und eben dann auch präsentieren können. Und das machen wir auf dem Wackelbrett, das machen wir mit Balljonglage etc. Also in den verschiedensten Situationen und auch mal vor der Mannschaft oder vor fremden Leuten letztlich, um dann da sukzessive immer mehr reinzukommen in das Thema für sich selber auch, dass sie lernt auch unter Wettkampfbedingungen das dann eben auch für sich nutzen zu können letztlich.
Okay, danke fürs Ausführen. Ja, gerne. Super spannend und auch eine Methode, die man ja wirklich, so wie du es gerade schon beschrieben hast, immer weiter modifizieren kann. Also es hat auch einen hohen Spaßfaktor auf jeden Fall. Und ich denke mal, gerade auch auf dem Fußballfeld kann man sich da einiges ausdenken, wo man das dann praktizieren kann.
Also, absolut. Ja. Wobei meistens kommen die Klienten mit Ideen. Da merkt man auch die jüngere Zielgruppe, die natürlich mit TikToks und dieser Welt aufwachsen und die da komplett kreativ werden. Und
Das ist ja schön, da hat Social Media dann auch einen guten Impact. Also das ist ja auf jeden Fall dann auch ganz gut, wenn dann der Mentaltrainer noch ein paar Ideen mit an die Hand bekommt.
Absolut, ja.
Das ist doch auf jeden Fall super. Wir kommen schon so langsam, aber sicher zum Ende. Und ich finde es total spannend und mag dir gerade sehr gern zuhören, weil du es so schön lebendig erzählst. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, wie du da mit den Athletinnen auch wirklich ja gute Arbeit machst. Mit einer sehr positiven Ausstrahlung einfach. Also so mit dem Spaß an der Sache. Also ich glaube, es ist ja auch gut, wenn du selbst auch im Flow bist in deiner Arbeit. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar gerade, weil du auch mit jüngeren Menschen arbeitest. Weil ich frage immer gern für junge Sportlerinnen und Sportler, weil ich glaube, denen kann man noch eine Menge mit auf den Weg geben. Und vielleicht hören ja auch die ein oder anderen zu. Was würdest du so aus deiner heutigen Sicht rückblickend und auch jetzt als Mentaltrainer einem jungen Sportler, einer jungen Sportlerin mitgeben? Was ist für dich wichtig?
Im Kontext Mentaltraining bzw. auch im Sport erstmal Spaß haben. Ganz, ganz wichtig vorneweg. Hab Spaß bei dem, was du machst und lebe auch für den Moment. Also ganz, ganz viele habe ich ja auch, die sagen, oh, ich will die beste Spielerin Deutschlands werden. Und das erzeugt sofort Druck und dann schichten wir das Ganze ab, bis wir im Moment sind und sagen, ja, lass uns doch einfach Step by Step schauen und genieße den Moment, entwickel dich im Moment. Und lass dich auch nicht verrückt machen von deinem Umfeld. Das klingt immer so einfach. Und wenn ich das jetzt hier sage, ist das wie so ein alter, weiser Mann spricht hier. Nein, aber einfach Spaß haben bei dem, was sie macht und das auch genießen können. Auch es ist was Besonderes, auch im Leistungssport überhaupt unterwegs zu sein, sein zu dürfen. Ob es im Fußball, ob auch eine Einzelsportart, das ist egal wo. Einfach Spaß haben und das wirklich genießen können.
Ja, ich würde es auch so stehen lassen, oder? Weil ich glaube, das ist die Eintrittskarte. Ich meine, du hast vorhin schon schöne Beispiele genannt, als du gesagt hast, naja, die Coachings, wo es dann irgendwie ganz anders lief, weil man dann festgestellt hat, Mama und Papa wollen, dass ich hier bin. Und am Ende des Tages, wenn ich keinen Spaß habe an der Sache, dann kann ich mich, also kann ich keine Ahnung, wie oft in der Woche mentales Training noch dazu buchen. Aber es hilft ja nichts. Also der Spaß muss schon als Basis einfach vorhanden sein. So,
das absolut.
Also ansonsten ist es immer ein Widerstand da. Und das finde ich, finde es total wertvoll, was du sagst, weil dieses Verbissene ja einfach ganz oft auch zu sehen ist. Also klar, wenn der Leistungsdruck da ist, dann führt das oftmals dazu, dass ich natürlich auch irgendwo verbissen bin oder erscheine. Aber eine Leichtigkeit sollte das alles ja doch haben, weil man sich im besten Fall ausgesucht hat, was man da tut und mit Spaß auch zu einer besseren Leistung kommt.
Also, ja, absolut.
Na, das denke ich, das kann sich jeder hier auch heute so gut mitnehmen. Jetzt hast du schon eingangs gesagt, du veränderst dich beruflich. Jetzt frage ich natürlich am Ende immer, wo findet man dich, wenn man noch Fragen hat? Kann man dich zum Thema Mentaltraining noch befragen? Du hast auch schon eingeladen, sich zu melden, wenn man eine Idee hat, wie man mit Eltern und, was hast du noch gesagt? Trainerinnen und Trainern in Kontakt kommen kann, um da, also nicht in Kontakt kommen, aber um da präventiv auch zu arbeiten. Wo kann man dich finden? Was machst du? Und auf welchen Plattformen bist du unterwegs, so dass wir dich vielleicht auch nochmal verlinken können und dass sich vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal bei dir melden dürfen?
Ja, also aktuell bin ich hauptberuflich total ausgelastet. Das ist auch ein Punkt, weswegen ich als Mentaltrainer nebenberuflich gerade weder bei der Eintracht noch woanders unterwegs bin.
Ja.
Wo man mich aber finden kann, ist auf LinkedIn und Instagram. Da bin ich mit meinen Accounts da. Man darf mich natürlich auch kontaktieren. Das passiert auch heute noch schon regelmäßig. Mehr als teilweise vorher an gewissen Punkten. Aber weil man eben nicht mehr so oft auf dem Platz unterwegs ist. Und klar, ich bin da immer offen für. Und wenn es da spannende Themen gibt, bin ich auch jederzeit für einen Termin zu haben.
Okay, also man darf auch mit dir über Fußball reden, Nico.
Man darf mit mir auch über andere Sportarten reden, das ist völlig in Ordnung. Ja. Hatte auch schon Klienten aus anderen Sportarten tatsächlich, nicht nur im Fußball. Bin da erstmal komplett offen, weil es ja am Ende um den Menschen geht. Und da ist es egal, ob man im Fußball unterwegs ist oder im Reitsport oder im Triathlon, sage ich mal zum Beispiel.
Super spannend. Jetzt muss ich dir doch noch eine Abschlussfrage. Also eigentlich ist das immer die Schlussfrage. Ich werf gerade mein eigenes Konzept über den Haufen, aber ich meine, das muss ja ein Plan B, muss man auch manchmal haben. Aber ich finde gerade im Bereich Fußball finde ich das Thema einfach spannend. Wo siehst du das Thema Mentaltraining in der Zukunft im Fußball?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube mittlerweile viele Sportlerinnen und Sportler, ich habe das Glück jetzt auch bei Eintracht, dass ich mit der Verschwiegenheitsklausel ganz klar gearbeitet habe und das auch akzeptiert wurde. Also alles das, was mit der Sportlerin oder mit dem Sportler auch besprochen wurde, hat die vier Wände nie verlassen. Wenn es kritische Fälle gab, ist es zum Psychologen gegangen. Da gab es auch eine Zusammenarbeit. Wenn, sag mal, die sogenannten Krankheitsfälle, da gibt es ja dann durchaus auch immer mal welche. Ich glaube, die Sportlerinnen und Sportler erkennen immer mehr, dass sie das brauchen und buchen das auch individuell. Also in anderen Sportarten, ich nehme mal Reiten oder auch in Einzelsportarten ist das ja gang und gäbe. Im Spitzensport ist das auch schon so. Viele Profisportler, auch im Fußball, haben ihre eigenen Mentaltrainer, mit denen sie arbeiten. Und was ich mir wünsche, wäre, wenn die Vereine, gerade im Jugendbereich, da das als mindestens genauso wichtig wie Torwarttraining, wie Athletiktraining sehen würden, das integrieren würden, denn wir geben dem Sport, der neben dem Mentaltraining für den Sport ja so viel mehr Themen mit fürs ganze Leben. Mhm. Und auch da haben wir natürlich einen Auftrag aus meiner Sicht eben letztlich. Mhm. Ja, und das da zu etablieren, ersetzt aber nicht den Mentaltrainer dann oben auch im Spitzenbereich beziehungsweise im Leistungsbereich ganz oben.
Mhm. Okay. Herzlichen Dank. Dann bin ich ja froh, dass meine Zusatzfrage eine gute Frage war. Ja, also die brannte mir auch irgendwie auf der Zunge. Ich musste diese Frage noch stellen. Und bin gespannt auf die Zukunft und freue mich auf jeden Fall, dass Menschen wie du da ihren Beitrag geleistet haben oder leisten ja auch immer noch. Also von daher herzlichen Dank auch für das tolle Interview, für den Einblick in deine Arbeit, in den Fußball, vor allen Dingen auch in den Frauenfußball, natürlich auch nochmal spannend, da nochmal reinzugucken, weil das ja doch an vielen Stellen immer noch hinten runterfällt und deswegen finde ich das auch nochmal wirklich wichtig. Und Mirko, danke, dass du mein Gast warst.
Ja, ich danke dir auf jeden Fall und danke auch für die Zeit heute.
Herzlichen Dank dir und alles Weitere, ich habe schon gesagt, wir verlinken dich in den Shownotes, wenn man mit dir nochmal über Fußball oder andere Sportarten sprechen möchte oder Ideen hat für die Präventionsarbeit mit Eltern, mit Trainerinnen und Trainern, dass man dich kontaktieren kann, natürlich auch gerne immer über die Akademie, also wir stellen den Kontakt auch sonst gerne her und das war's für heute und ich würde sagen, dir alles Gute, Mirko, und wir sehen uns an welcher Stelle auch immer oder auf welchem Platz mal sehen. Ich bin gespannt. Mach's gut. Alles Gute für dich.
Danke, ciao. Tanja, dir auch. Ciao.
Das war der Podcast der Deutschen Mentaltrainerakademie und des Deutschen Bundesverbands Sportmentaltraining. Hier bekommst du regelmäßig spannende Interviews, praktische Tipps rund ums Sportmentaltraining. Und wenn du eine ganz spezielle Frage hast, dann komm doch ins Q&A an jedem letzten Mittwoch im Monat online. Alle weiteren Infos in den Shownotes.